Unser Job ist es zu schauen, wo gibt es strukturelle Probleme in der Gesellschaft und wie können wir schauen, dass wir diese strukturellen Probleme ans Licht bringen. Es gibt in dem Sinne keine Objektivität. Es gibt nur die Möglichkeit, Recherchen zu objektivieren, indem man möglichst viele Quellen heranzieht, indem man möglichst viele Leute befragt, indem man möglichst nachvollziehbar macht, wo die Informationen herkommen. Wenn man jetzt sagen würde, mein Ziel ist es, niemals jemanden in die Öffentlichkeit zu stellen, bei dem möglicherweise irgendwann herauskommt, die Verdachtsberichterstattung hat so nicht gestimmt, dann darf ich keine Verdachtsberichterstattung mehr machen. Und dann stehen aber alle Menschen, denen schlimme Sachen passieren, da ohne Berichterstattung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht-Was-Podcast mal wieder. Heute sind wir hier im Haus der Bundespressekonferenz und ich habe gerade gelernt, mein Gast hatte mit der Bundespressekonferenz gar nichts zu tun. Trotzdem sind wir hier, das ist da, habt ihr vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen, wenn der Herr Lauterbach oder der Herr Scholz oder die Frau Baerbock über ihre Strategien reden, dann sitzen die hier immer und werden von den Journalisten ausgequetscht. Aber darum soll es heute gar nicht gehen und ich weiß ehrlicherweise auch gar nicht, warum ich das dann jetzt so breit erzähle. Lange Rede, kurzer Sinn, heute geht es um das Thema Investigativjournalismus, also schon ein verwandtes Thema zur Bundespressekonferenz, würde ich sagen. Mir gegenüber sitzt Daniel Drepper. Habt ihr im letzten Jahr vielleicht hier und da auch im TV mal gesehen oder mal was von ihm gelesen? Ganz sicher habt ihr aber über die Themen gehört, zu denen er oder mit denen er gearbeitet hat. Dazu kann er gleich mal ein paar Worte sagen. Lieber Daniel, schön, dass du da bist und schön, dass du uns heute mal erklärst, wie Investigativjournalismus funktioniert. Und was ist das eigentlich?
Ja, total gerne. Danke, dass ich da sein darf und dass du ins Haus der Bundespressekonferenz gekommen bist. Ich bin natürlich großer Fan der Bundespressekonferenz und dass sie das alles möglich machen, diese Gespräche mit den PolitikerInnen, auch wenn wir meist durch diese langfristigen Recherchen, die wir machen, nicht so sehr im Tagesaktuellen sind und in der Pressekonferenz sitzen. Aber die Nähe zu Leuten, die man befragen kann, die ist natürlich sehr wichtig.
Ja, du hast gesagt, ihr arbeitet eher langfristig, also ihr macht keine tagesaktuellen Themen, also ihr würdet nicht darüber berichten, dass Olaf Scholz jetzt nochmal wieder Präsident Macron trifft oder ihr würdet auch nicht, weiß ich nicht, über die aktuellen Zahlen des Apple-Konzerns berichten, sondern das sind nicht so eure Themen, das machen die Kollegen aus dem Nachrichtenbereich. Was macht ihr dann? Also wie würdest du dein Jobprofil beschreiben?
Unser Job ist es zu schauen, wo gibt es strukturelle Probleme in der Gesellschaft und wie können wir schauen, dass wir diese strukturellen Probleme ans Licht bringen. Also ganz konkret, so eine klassische Beschreibung von investigativem Journalismus ist es, dass man versucht, Dinge ans Licht der Öffentlichkeit zu holen, die bisher nicht bekannt waren, dafür Hürden überwindet, also quasi Mauern umgeht, die andere errichten, weil sie was verheimlichen wollen. Und die Idee dahinter ist, dass es halt nicht um Einzelfälle geht, sondern wirklich, dass wenn man Geschichten erzählt über Menschen, denen was passiert ist, dass die dann dafür für mehr stehen, dass man halt belegen kann, das betrifft viele Menschen. Also man schaut immer, wie groß ist der Schmerz und wie viele Leuten tut es weh. So, und je mehr Leute es weh tut und je größer der Schmerz, desto relevanter ist das Thema und desto eher schauen wir uns das auch an.
Ja, das heißt, ihr wärt jetzt nicht diejenigen, die sich drauf gestürzt hätten, zum Beispiel vor Jahren, Steuerhinterziehung, Uli Hoeneß, was ja ein Riesenmedienthema war und am Ende des Tages ja auch Konsequenzen hatte. Das wäre aber nichts, wo ihr sagen würdet, Mensch, das ist irgendwie gesellschaftlich so relevant, weil das ist ein Promi, der hinterzieht Steuern, das interessiert uns nicht. Wir gucken eher noch auf strukturellere Probleme.
Also bei Uli Hoeneß würde ich sagen, könnte man sich auch diesen Einzelfall vornehmen, um dann erstens, weil es einfach wahnsinnig viele Leute interessiert und dadurch eine Diskussion entsteht. Und zweitens kann man natürlich auch an diesem Einzelfall dann strukturelle Probleme miterzählen. So, also wer wird eigentlich bestraft? Wer wird überhaupt untersucht? Wo gehen wie viele Ressourcen rein in die Untersuchung von Steuervermeidung? Also ich glaube schon, dass solche großen Fälle, solche prominenten Namen auch helfen, insgesamt Licht auf ein Thema zu werfen, was wichtig ist und wo strukturelle Probleme da sind.
Ja, jetzt sind wir schon fast schon bei eurer operativen Arbeit sozusagen. Vielleicht holen wir die Hörerinnen und Hörer nochmal so ein bisschen mehr ab, indem wir nochmal erzählen, wer du eigentlich bist und für wen du arbeitest, weil Investigativjournalismus, das ist so ein bisschen so im luftleeren Raum. Es gibt einen Rechercheverbund, habe ich verstanden, da ist die Süddeutsche mit dabei, die Süddeutsche Zeitung, aber auch der NDR und noch ein, zwei andere. Ist das so wie, die haben eine Firma gegründet, dich dort angestellt und gesagt, so, jetzt liefere uns mal Content für unsere, ja, für unsere Medien. Und der Content, der muss ganz besonders sein. Kann man das so beschreiben?
Ja, das ist es genau nicht. Deswegen ist gut, dass du fragst. Also ist es so, dass diese drei Medien jeweils sehr starke investigative Ressorts haben, mit denen sie individuell recherchieren. Die Süddeutsche Zeitung, der NDR, der WDR ganz traditionell haben Menschen, die dort recherchieren und die auch gefäßunabhängig recherchieren. Also es ist jetzt nicht, Redaktion von Panorama oder die Redaktion von Monitor oder die Redaktion des Wirtschaftsressorts, sondern es ist quasi ein unabhängiges Team, was langfristig Geschichten recherchiert. Und wenn diese Recherchen dann so weit sind, dass man sagen kann, die kommen in Publikationsnähe, dann wird teilweise auch früher, weil man schon weiß, es wird was draus, aber dann wird entschieden, wo könnten die eigentlich veröffentlicht werden. Das heißt, das sind so eigentlich in den Sendern und in den Medien jeweils freie Rechercheteams. Und diese Rechercheteams haben vor ungefähr einem Jahrzehnt entschieden, wir wollen eigentlich häufiger kooperieren, weil wir uns vertrauen, weil wir unsere Arbeit gegenseitig gut finden, weil wir das Gefühl haben, dadurch entsteht gesamtgesellschaftlich was Gutes draus, weil man einfach teilweise Recherchen machen kann, die man sonst nicht machen könnte. Man hat mehr Leute natürlich in der Recherche, aber man hat vor allem auch verschiedene Fähigkeiten, die sich dann gut ergänzen lassen. Und um das möglich zu machen und auch um nicht Vorwürfen von, da wird irgendjemand von Gebührengeldern querfinanziert oder ähnliches im diese Vorwürfe quasi ausräumen zu können, ist es eine auf individuellen Projekten basierende Kooperation. Wir sagen auch nicht Rechercheverbund, sondern Recherchekooperation, weil es tatsächlich so ist. Es gibt auch keine gemeinsame Redaktion und auch ich bin nicht, bin keine Firma oder ähnliches, eine Produktionsfirma oder so, die von allen bezahlt wird, sondern ich bin ein freier Journalist, der von allen drei Teilen, von allen drei Medien zu gleichen Teilen honoriert wird. Also es ist quasi wirklich eine Trennung zwischen den Medien bestehen bleibt und man trotzdem die Möglichkeit hat, wenn es Sinn ergibt, gemeinsam zu recherchieren. Und das finde ich persönlich, es wird jetzt nicht verwundern, eine sehr sinnvolle Institution.
Ja, also ich persönlich bin ja ein großer Fan der Presse als vierte Gewalt sozusagen in der Gesellschaft. Das heißt so ein bisschen so die kontrollierende und veröffentlichende Funktion. Und wenn man das so ein bisschen runterbrechen würde noch im Vergleich zu den anderen Journalisten, die ihre Arbeit machen, seid ihr so quasi noch so ein bisschen so eine, die versteckte Superwaffe. Könnte man das so beschreiben? Also ihr kümmert euch dann um die, wenn's wirklich ernst wird, dann geht ihr dran oder ihr sucht die Sachen, wo es so richtig ernst wird. Also ihr würdet jetzt nicht, keine Ahnung, ihr macht keinen Sportjournalismus oder kein klassisches Entertainment, all das drumherum nicht. Ihr berichtet auch nicht über die klassische Politik, sondern ja, ihr nehmt euch die harten Themen vor.
Ich glaube, der Unterschied ist, dass es einfach eine andere Herangehensweise ist. Also ich bin zum Beispiel einfach überhaupt kein guter Analyst, der irgendwie tolle Essays schreiben würde. Und ich bin kein ausgebildeter Reporter, der vor der Kamera irgendwie Live-Berichterstattung machen würde. Ich kann super viele Sachen einfach nicht. Was meine KollegInnen und ich aus Investigativressorts einfach gut können, ist lange an Sachen dran zu bleiben und auch so das Handwerk der Recherche. So wie überzeuge ich Leute davon, mit mir zu sprechen? Wie kann ich Menschen schützen, die mit mir gesprochen haben? Welche presserechtlichen Grundlagen gibt es, um Dinge zu veröffentlichen? Wo finde ich Informationen? Welche Rechte habe ich gegenüber Behörden? Was müssen die mir geben? All diese Dinge sind halt alles einfach handwerklich. Also ich habe die KollegInnen auch und ich kann jetzt am besten von mir sprechen, weil ich es bei mir am besten weiß. Ich habe halt sehr viele Jahre diese Dinge gelernt und vertieft und andere Menschen, die Nachrichten, live, tolle Dokus, Reportagen schreiben können, drehen können, die haben halt andere Sachen gelernt. Das heißt, es ist einfach eine andere Funktion des Journalismus. Das würde ich jetzt irgendwie weder besser noch schlechter einschätzen, aber es ist halt eine sehr spezielle Funktion, weil halt die Sachen, die wir machen, wenn wir was veröffentlichen, steckt sehr viel Arbeit drin. Wir veröffentlichen halt nicht so häufig was und dadurch haben die einzelnen Geschichten dann manchmal auch dankenswerterweise eine große Aufmerksamkeit.
Ja. Ohne dass wir jetzt vielleicht schon mal so in die Tiefe gehen bei den einzelnen Themen, die du in den letzten Jahren bearbeitet hast, aber magst du unseren Hörern mal ein Gefühl dafür geben, was waren so die, soweit du darüber sprechen kannst, die Themen, an denen du in den letzten 2-3 Jahren gearbeitet hast und vielleicht, wo vielleicht der eine oder die andere auch schon mal von gehört hat, von gelesen hat, etc.?
Ja, also ich bin jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr bei der Recherche-Kooperation von NDR, WDR und SZ. Insgesamt machen wir in der Kooperation halt sehr viele verschiedene Sachen und ich bin ja als Koordinator oder als Leiter dieser Kooperation auch dafür zuständig zu schauen, wer kann vielleicht mit wem an Geschichten arbeiten, so ein bisschen Überblick zu haben, auch wo kommen Sachen, gibt es Dinge, wo wir vielleicht noch stärker dranbleiben sollten. Und das machen ganz viel die Ressortleitungen auch der jeweiligen Häuser und auch Leute untereinander, die sich gut vertrauen und viel miteinander arbeiten und kennen. Aber das ist natürlich mit meine Funktion. Deswegen spreche ich gerne auch immer über die Sachen, die andere recherchiert haben und nicht ich persönlich. Wir haben jetzt eine große Geschichte gehabt im Spätsommer über die Sprengung der Nord Stream Pipelines. Das war eine große Doku in ARD, aber auch in Kooperation mit der Zeit zum Beispiel. Und am Ende WDR und SZ sehr viel Arbeit investiert. Wir haben eine verschiedene Leak-Geschichten gemacht in den vergangenen Jahren. Meine KollegInnen auch vor mir schon, die großen Leak-Geschichten, die man so kennt, von Panama Papers bis Swiss Secrets so ungefähr. Und bei mir persönlich ist es so, dass ich relativ viel versucht habe, Geschichten zu machen in den vergangenen Jahren, die sich mit Ausbeutung in der Arbeitswelt, mit Machtmissbrauch, dann im erweiterten Sinne auch MeToo, aber auch Umwelt und ähnlichen Sachen zu tun haben. Also wo man jetzt nicht sagen würde, dass jetzt klassischerweise Politik, innere Sicherheit, Korruption, sondern so ein bisschen auch Sachen, die, wo man sagen würde, das sind, da weitet sich das Feld so ein bisschen, das sind auch Sachen, die Leute jetzt teilweise im Alltag betreffen. Und da haben wir, beispielsweise habe ich viel gemacht mit meinem Büronachbarn, der sich mit Korruption im Gesundheitswesen auseinandersetzt. Da haben wir Geschichten gemacht über überteuerte Krebsmedikamente zum Beispiel, aber auch andere. Wir haben eine große Umweltgeschichte gemacht im Frühjahr über den Stoff PFAS, diese Stoffgruppe PFAS, die Ewigkeitschemikalie nennt man es auch, oder Jahrhundertgift haben wir es genannt, ein bisschen knalliger vom Titel, wo man zeigen kann, wie stark das mittlerweile überall in Böden und Wässern sitzt. Und wir haben halt auch ein paar Machtmissbrauchs- und MeToo-Geschichten gemacht, und da war, bevor ich hier zur Kooperation gekommen bin, mein Team war damals das Team von BuzzFeed News Deutschland, da haben wir die Recherche zu Julian Reichelt gemacht, die wir dann im Spiegel veröffentlichen mussten, weil unsere Arbeitgeber die nicht veröffentlichen wollten und wir dann quasi gekündigt haben, um diese Recherche veröffentlichen zu können. Und das zweite war jetzt im Sommer halt die Rammstein-Recherchen, die wir vor allem gemacht haben bei NDR und SZ.
Interessanten Punkt, den du da ansprichst, irgendwie euer damaliger Arbeitgeber, was Ippen Digital, glaube ich, war das da, die BuzzFeed News gekauft hatten. Und dass die nicht veröffentlichen wollten. Vielleicht gucken wir da nachher nochmal rein, wie das so wirtschaftlich zusammenhängt und wie auch Medienhäuser bestimmte wirtschaftliche Interessen haben, vertreten und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle darauf Rücksicht nehmen. Du hast den Namen Julian Reichelt genannt, denn für die Hörerinnen und Hörer, die den Namen nicht kennen, das ist der ehemalige Chefredakteur der Bild-Zeitung. Tatsächlich, ich verfolge schon die Arbeit, die ihr macht, so ein bisschen länger. Ich habe das zum Beispiel mit den Krebsmedikamenten mitbekommen, auch ein, zwei andere Sachen. Was aber tatsächlich die größten Wellen geschlagen hat in der Öffentlichkeit, waren genau solche Sachen wie das mit Julian Reichelt oder das jetzt auch mit Till Lindemann. Wie wählt ihr eure Themen? Wonach schaut ihr und wie priorisiert ihr unter all diesen vielen Möglichkeiten, auf die ihr euch stürzen könnt? Geht ja schließlich bei uns in der Gesellschaft viel schief, ja, kann man leider Gottes über vieles berichten.
Also erstmal kann ich natürlich eine Podcast-Empfehlung geben, Organisierte Kriminalität, Podcast im NDR, der von den KollegInnen immer wieder befüllt wird mit neuen Geschichten, mit neuen Einzelgeschichten, teilweise kleineren Serien, die dann in diesem Gefäß laufen. Also was ich damit eigentlich sagen will, ist, wir haben tatsächlich dadurch, dass diese drei Ressorts sich immer mal wieder koordinieren zu Projekten, einfach sehr viele, sehr gute ReporterInnen, die in diesen verschiedenen Bereichen auch unterwegs sind. Also ich arbeite regelmäßig mit sicher 3 Dutzend Leuten zusammen und dann kommen noch weitere hinzu, je nach Projektrichtung, die dann möglicherweise Interesse haben, weil sie irgendwie bei Steuerung F im NDR arbeiten und eine Geschichte haben oder im SZ in SZ im Wirtschaftsteil oder im Sport. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Punkt, wo die meisten Geschichten natürlich herkommen. Wenn jemand im NDR sich seit langer Zeit, wie Benedikt Strunz, mit organisierter Kriminalität, mit Kokainhandel, mit anderen Dingen beschäftigt, dann hat er natürlich einfach mit Abstand die beste Ahnung, meiste Ahnung und weiß halt genau, was sind die Geschichten, was erzählen die Leute, was ist neu, und kommt dann halt auch mit entsprechenden Vorschlägen. Oder im WDR Florian Flade, der sich mit der inneren Sicherheit seit Jahren beschäftigt, der sicher mit die meisten Quellen überhaupt in Deutschland hat in dem Bereich, der kommt halt regelmäßig mit Ideen so. Und dann ist er für uns als Gesamte, in der Koordination dieser drei Ressorts, ist eher die Frage so, wenn Geschichten da sind, wenn Ideen da sind für Geschichten, ja, wo wollen wir mal einen Schwerpunkt setzen? So, wo glauben wir im kommenden Jahr, wollen wir stärker hin. Und klar sind so Sachen wie Umwelt und Klima Dinge, wo alle sagen, ja, das wäre gut, wenn man da mehr hätte. Da muss man halt schauen, gibt es ReporterInnen, die in dem Bereich schon unterwegs sind. Ein paar haben sich schon spezialisiert. Andere interessieren sich vielleicht dafür. Dann gibt's mal Projekte, die an einen rangetragen werden, weil irgendwie andere Medien mit einem kooperieren möchten. Dann kommen auch mal Quellen auf uns zu, aus dem Nichts. Passiert ja auch manchmal mit Ideen. Also das sind halt Sachen, das ist tatsächlich einer der großen Punkte ist, zu gucken, wo ist Potenzial an den Dingen, die eh da sind. Und wo gibt es aber auch Bereiche, wo wir gerne noch stärker reingehen würden, weil wir glauben, sie sind relevant. So, und das, ja, also Nord Stream zum Beispiel ist eine Sache, wo man sagen kann, okay, das ist eine Riesengeschichte gewesen. Da muss man halt sich entscheiden, will man da reingehen, ja oder nein. Da gibt es große Diskussionen drum. Manche, die haben stärker dafür gepusht, manche haben gesagt, da weiß nicht, was können wir da Neues machen. Das ist super, ein schwieriges Feld. Kaum eine Geschichte, wo die Leute so verschlossen sind, wo sie so wenig reden. Und dann haben wir entschieden und die KollegInnen vor allem entschieden, nee, wir wollen da aber reingehen, das ist uns wichtig. Und dann ist ein super Projekt entstanden, wo ich gar nicht viel mit zu tun hatte, wo aber wahnsinnig viele Leute richtig Alarm gemacht haben, ein halbes Jahr, um dann halt echt eine großartige Doku zu machen in der ARD, große Texte zu schreiben, in der Süddeutschen Zeitung auch audiomäßig einen tollen Podcast zu machen, Tatort, Nordsee, Ostsee. So entstehen diese Sachen dann am Ende.
Ja. Und gibt es da auch, anders als zum Beispiel vorhin von deinem vorherigen Arbeitgeber berichtet hast, dass der Sachen nicht so gerne veröffentlicht sehen wollte, gibt es da auch mal Hinweise, sozusagen Hinweise aus der Chefetage, nenne ich sie, nach dem Motto, guck doch mal in die Richtung oder guck doch mal in die Richtung, dieses oder jenes, da ist doch Rauch, da ist doch bestimmt auch Feuer.
Also bei meinem vorherigen Arbeitgeber war es erstmal so, dass wir grundsätzlich unsere Geschichten alle veröffentlichen konnten, auch wenn es immer irgendwie Sachen, Kampf um Ressourcen und so weiter geht und also Geschichten und auch juristisch irgendwie man vielleicht mal unterschiedlicher Meinung ist, was darf man jetzt veröffentlichen und was nicht. Als wir dann einmal eine nicht veröffentlichen durften, da war halt der Bruch dann da. Jetzt ist es so, dass es sehr wenig, also es ist tatsächlich so, dass die Ressorts sehr autark arbeiten und einfach, was ich auch super finde, quasi aus dem, was aus den ReporterInnen Alltägen entsteht, aus dem Quellenkontakt entsteht, ist das eigentlich, dass es kommt von unten hoch und nicht andersrum. Und wenn, dann gibt es mal einen Hinweis auf, das ist ein super Thema, könnt ihr da dranbleiben, im Sinne von, auch bei Rammstein zum Beispiel war sehr schnell klar, können wir da, das ist irgendwie, das interessiert sehr viele Leute, das ist ein Thema, was auch über diese einzelnen Vorwürfe gegen diesen einen Sänger hinausgeht, Relevanz hat, wollt ihr in dem Themenbereich nicht stärker noch gucken? Also das sind eher so Punkte.
Dann. Und gibt es so eine Art, ich sag mal so, Missbrauchsschutzmechanismus, also dass ihr euch nicht missbrauchen lasst, für also dass eure Arbeit sozusagen nicht auch als Waffe eingesetzt wird, dass dort nicht Interessen eine Rolle spielen, die vielleicht noch viel weiter übergeordnet sind oder vielleicht auch einfach nur jemand Freude dran hat, jetzt mal, also ich könnte mir vorstellen, dass beim Spiegel zum Beispiel nicht so wahnsinnig viele Bild-Sympathisanten unterwegs gewesen sind und dass die dann gesagt haben, natürlich veröffentlichen wir das gern über den Julian Reichelt. Gibt's aber sowas, wo du guckst und sagst, irgendwie, wenn wir das jetzt beim Spiegel oder bei der Süddeutschen oder beim NDR irgendwie veröffentlichen, die stehen gerade in einem großen Wettbewerb mit jemand anders, über den wir dann veröffentlichen, guckt man da so ein bisschen drauf und sagt, Mensch, das ist nicht, wir wollen uns nicht zum Instrument machen lassen.
Also grundsätzlich ist es so, dass die Projekte, die wir machen, die Recherchen, die wir machen, die sind halt richtig, richtig aufwendig meistens. Klar sind manche Sachen auch mal schneller fertig oder es klappt irgendwie besser, als man sich es vorher vorgestellt hat, aber die meisten Sachen sind echt aufwendig und viele, viele Leute, die über lange Monate arbeiten. Und es ist schon so, dass wir uns da sehr gut überlegen, welche Relevanz hat es, für wie viele Leute ist das relevant, wie viel Material ist auch realistisch da? Können wir da rankommen? Welche Wege müssen wir gehen? Haben wir die Kontakte, die Quellen? Ist es realistisch, dass die Menschen uns die geheime Information, die wir brauchen, geben? Oder ist das eigentlich ausgeschlossen? Also es gibt schon sehr viel Diskussion darüber, was geht und was ist auch neu, was ist nicht schon berichtet und so. Und ich glaube, es ist sehr schwierig, in einem Investigativteam eine Geschichte zu platzieren, so um dann, also auch wenn ich jetzt zum Beispiel von jemandem Informationen bekommen würde zu was Bestimmtem, die dann nicht vollständig sind oder in eine bestimmte Richtung deuten oder so. Es sind wirklich viele Gespräche und viele Layer, bis es irgendwann zu einer Geschichte wird. Und klar kann man das nicht ausschließen. Es kann immer sein, dass irgendwie, dass dann der persönliche Bias von jemandem da irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und jeder ist auch irgendwie ein großer Fecht davon zu sagen, es gibt in dem Sinne keine Objektivität. Es gibt nur die Möglichkeit, Recherchen zu objektivieren, indem man möglichst viele Quellen heranzieht, indem man möglichst viele Leute befragt, indem man möglichst nachvollziehbar macht, wo die Informationen herkommen. So, aber dieses, es gibt halt einfach so viele beteiligte Menschen und so viel Arbeit auf dem Weg, diese Recherche irgendwann nach 2, 6, 12 Monaten zu veröffentlichen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo was durchgeht, was nicht sinnvoll ist oder was irgendwie versucht wurde, uns unterzuschieben, glaube ich, deutlich geringer ist als bei Geschichten, die sehr schnell umgesetzt werden aus der Tagesaktualität heraus.
Und wahrscheinlich ist ja so Sorgfalt das, was über allem bei euch steht. Also, dass ihr ganz, ganz sorgfältig arbeitet, weil die Sachen, die ihr dann veröffentlicht, haben ja häufig auch einen großen Impact, auf jeden Fall auf Einzelpersonen, zum Teil auch gesellschaftlich. Magst du mal, kannst du an einem Beispiel, an dem du gearbeitet hast, mal schildern, wie so die operative Arbeit gelaufen ist? Also das Thema lag auf dem Tisch, Recherche, dann guckt man, wo veröffentlicht man es. Magst du da mal einen Einblick geben, so in deine Alltagsarbeit?
Ja, vielleicht kann ich mal das Beispiel von den teuren Krebsmedikamenten nehmen, weil das, glaube ich, ganz gut beschreibt, wie so Sachen auch funktionieren können. Also es gibt Sachen, die arbeitet man sich selbst auch komplett. Man kommt einfach nur auf, man sagt, okay, ich würde gerne mal was im Klimabereich machen, was könnte ich in dem Bereich machen, was gibt es gerade für Themen, wo gibt es Probleme, spricht mit Experten und Expertinnen und entwickelt langsam so eine Problemstellung, wo klar wird, ah, das ist eigentlich was, da müsste man mal stärker reinschauen und dann geht man da rein. Und dann gibt es aber natürlich auch Bereiche, wo man schon lange unterwegs ist, wo man dann als Reporterin sagt, okay, da hat man viele Kontakte und in dem Gesundheitsbereich ist zum Beispiel so, dass mein Kollege Markus Grill, das ist meiner Ansicht nach der beste Rechercheur im Bereich Gesundheitswesen, den es in Deutschland gibt, und der arbeitet seit Jahren an Themen, wo es vor allem auch um überteuerte Medikamente, um Gier bei Pharmafirmen gibt, um Unfähigkeit bei Krankenkassen. Und der hatte vor 10 Jahren, glaube ich, schon mal berichtet, damals war er noch beim Spiegel, über zu teure Medikamente. Und da hatte sich schon jemand bei ihm gemeldet damals und gesagt, ja, kann ich bestätigen, ich habe hier auch Informationen, aber ich traue mich nicht so richtig. Und es hat fast 10 Jahre gedauert, bis der Kollege sich dann wieder gemeldet hat irgendwann und gesagt, und mit regelmäßigem Austausch, okay, jetzt bin ich bereit, ich will reden. Und das war halt dieser Apotheker, der am Ende auch in der Doku und in der Berichterstattung eine große Rolle gespielt hat, Robert Herold. Und das war dann relativ schnell klar, okay, dieser Mensch, der hat Informationen, der ist interessant, der hat Zugänge und der will reden. Und der will sogar offen vor der Kamera reden, was für uns natürlich ein Glücksgriff ist, weil sonst sind Geschichten schwer zu erzählen, wenn die Leute nicht erkennbar sein dürfen. Und dann geht so eine Geschichte los. Markus hat mich mitgenommen, wir haben den Robert Herold besucht in seiner Heimat, haben, ich glaube, 4 Stunden mit ihm geredet über seine Erfahrung, über seine Informationen. Und dann geht es bei uns schon so los vom Rattern her so, was erzählt er uns, was davon ist überprüfbar, wo gibt es Dokumente, hat er selber Dokumente, wen kann er uns noch nennen, wen wir ansprechen können, wen hat Markus als Kontakt, was brauchen wir als Rahmen, um diese strukturelle Problematik zu beschreiben. Und da war relativ schnell klar für uns, das ist irgendwie eine große Geschichte, das kann auch am Ende eine Doku sein, das kann auch, ne, mehr sein. Und dann gehen parallele Prozesse los. Der eine Prozess ist, wir fangen an zu recherchieren, wir sprechen mit ExpertInnen auf dem Gebiet, wir schauen, ob wir weitere Apotheker sprechen können, Apothekerinnen, können wir Leute aus den Krankenkassen finden, die mit uns darüber sprechen, aus den Pharmafirmen, versuchen quasi diese Recherchearbeit zu machen und parallel überlegen wir, wo könnte diese Geschichte stattfinden, weil wenn es eine Doku wird in der ARD, muss man anders denken, weil man halt Leute vor der Kamera braucht, als wenn es ein Text wird oder ein Radiostück. Und dann geht es quasi voran und dann werden relativ schnell auch die abnehmenden RedakteurInnen, die Ressortleitungen involviert in den Häusern, die dann auch relativ schnell mitsprechen. Dann hat man so einen wöchentlichen Call, wo dann irgendwie 3, 4 Reporterinnen dabei sind, sich gegenseitig updaten, was habe ich rausgefunden, was sind die nächsten Schritte, was brauchen wir noch. Also dann geht es relativ schnell in so eine aktive Arbeit rein.
Eine große Rolle spielen dann ja Informanten bei euch, also Leute, die euch gegenüber reden wollen. Und reden wollen ist ja genau die Frage. Wie überzeugt ihr Leute? Du hast gerade gesagt, in Krankenkassen, andere Apotheker. In dem Fall, also ich habe den Fall für höchst relevant gesellschaftlich gehalten, obwohl er gar nicht so sexy ist. Ja, also hat er jetzt nicht so ein im Online-Bereich würde man sagen Startseiten- oder Titelseitenpotenzial scheinbar, aber das ist ja schon ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo es um ganz, ganz viel Geld und um Kranke, um das Behandeln von kranken Menschen geht. Wie überzeugt ihr noch andere Apotheker, mit euch zu reden? Wie überzeugt ihr jemanden, der Sacharbeiter oder Sacharbeiterin ist in der Krankenkasse und solche Sachen irgendwie abgezeichnet hat? Kommen die nicht manchmal und sagen, ja, Daniel, da können wir jetzt reden, aber ich habe irgendwie eigentlich nur zu verlieren? Und wie kriegt ihr denn dann doch dazu, dass sie sprechen?
Ja, das ist die wichtigste Frage oft. Was wir machen, ist, dass wir uns immer überlegen, wer welche Interessen haben könnte. Gibt es zum Beispiel ehemalige MitarbeiterInnen? Gibt es Menschen, die in Konkurrenz stehen zu anderen? Gibt es irgendwo in einem Bereich Monopolbildung, die bestimmte Leute vom Markt drängen? Gibt es Leute in Behörden oder in der Politik, die schon mal versucht haben, was dagegen zu tun, aber gescheitert sind? Gibt es irgendwie Leute mit niederen Motiven, irgendeine Ex-Freundin? Also es gibt ganz viele theoretische Optionen, warum Menschen sprechen wollen würden. Und dann ist die Herausforderung für uns erstens, das zu identifizieren, zweitens aber auch, an diese Leute heranzutreten in einer Art, in der sie nicht gleich schreien, wegrennen, sondern irgendwie das Gefühl haben, erstens, die haben irgendwie, die scheinen zu wissen, was sie tun, denen kann ich vertrauen, mit denen würde ich mich mal treffen wollen. Und das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, dass ich versuche, sowohl im öffentlichen Raum als auch in persönlichen Gesprächen das Gefühl zu vermitteln, erstens, ich weiß, was ich tue, und zweitens, das könnte vielleicht sogar interessant sein, mit dem zu sprechen, weil der weiß schon was, der hat sich schon Mühe gegeben, der hat schon irgendwie Informationen zusammengetragen, mit dem macht es vielleicht sogar Bock zu quatschen, mit dem würde ich theoretisch ein Bier trinken gehen wollen, weil ich das irgendwie interessant finde, mit dem zu reden. So, das sind so Sachen, die ich versuche zu vermitteln, und dann auf die dritte Ebene ist, den Leuten sehr schnell zu erklären, was heißt es eigentlich, mit mir zu sprechen, wie wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen haben. Wir machen eine andere Art von Journalismus. Ich glaube, viele Leute haben den Eindruck, wenn man mit ihnen spricht oder wenn man sie kontaktiert, boah, wenn ich dem jetzt was sage, dann steht das morgen in der SZ und ich verliere meinen Job. Also sehr vereinfacht gesagt. Und dann erstmal zu erklären, dieses Gespräch, was wir hier führen, dieses Vorgespräch, das ist ganz anders, als man sich das vorstellen würde. Wir sind als investigative JournalistInnen, arbeiten wir in langen Zeiträumen. Dieses Erstgespräch hat nichts zu bedeuten. Es ist einfach nur ein vertrauliches Hintergrundgespräch und ich erzähle dir, was ich mache, woran ich arbeite, wer ich bin, was ich bisher gemacht habe, was meine Interessen sind, wo es hingehen könnte. Also ganz, ganz oft, wenn ich solche Gespräche führe, solche Erstgespräche, rede ich, wenn die Leute nicht ohnehin lossprudeln, weil sie unbedingt loswerden wollen, was sie erzählen, rede ich teilweise mehr als die anderen, weil ich halt einfach wirklich ein Gefühl dafür geben will, was heißt das hier. Wir sind oft in diesen mit diesen Leuten in längeren Gesprächsbeziehungen, reden immer wieder, stimmen dann irgendwann auch ab, was davon kann überhaupt verwendet werden. Weil wir natürlich Rücksicht nehmen müssen auf Quellen, die sagen, ich muss Vertraulichkeit garantiert bekommen, dass wir sehr genau durchsprechen, können wir diese Information nutzen oder macht die dich erkennbar? Wer hat die Information noch? Haben das nur 3 Leute oder haben das 30? Bei 3 machen wir es vielleicht lieber nicht, bei 30 können wir es machen. Gibt es eine Option, das habe ich früher auch schon gemacht, dass Informationen einen größeren Empfängerkreis erreichen? Man wartet ein bisschen und dann macht man die Geschichte, weil dann haben es auf einmal viel mehr Leute gehabt, als es vielleicht am Anfang. Also es gibt ganz viele Optionen, die man aber mit den Leuten halt Stück für Stück durchsprechen muss. Was bedeutet das eigentlich, jetzt mit diesen Menschen zu reden? Und diese erste Hürde zu nehmen, überhaupt die Chance zu haben, das zu erklären, das ist eigentlich die große Aufgabe.
Ja. Wovor haben eure Informantinnen und Informanten am meisten Angst, erfahrungsgemäß? Ist es gesellschaftliche Ächtung? Ist es irgendwie den Job zu verlieren? Ist es körperliche Unversehrtheit? Was begegnet einem so? Weil das lässt ja eigentlich auch so ein bisschen den Blick auf unsere Gesellschaft zu.
Das kommt natürlich ganz stark auf den Themenbereich an. Also wenn man jetzt irgendwie in der organisierten Kriminalität recherchiert, dann kommt die körperliche Unversehrtheit dazu. Wir haben mal eine Geschichte gemacht über die tschetschenische Mafia. Da war halt relativ schnell klar, dass erstens die Leute nicht erkannt werden dürfen und zweitens auch Leute davon abgeraten haben, dass wir überhaupt unseren Namen über einen Artikel schreiben. So, das haben wir dann irgendwie, das ging dann alles, aber so Geschichten, auch die KollegInnen, die regelmäßig in dem Bereich recherchieren, die haben da natürlich große Rücksicht drauf zu nehmen. Bei anderen Geschichten, wie jetzt zum Beispiel die Machtmissbrauchs-MeToo-Geschichten, über die wir gerade schon ein bisschen gesprochen haben, Rammstein, Reichelt und Co., da geht es natürlich sehr stark darum, dass es da eine wahnsinnig toxische, schwierige Debatte derzeit gibt. Das ist sehr verhärtet, also einfach, es ist einfach ein Kulturkampf. Und wenn man da drin steht, als jemand, der öffentlich erkennbar ist, mit Namen, Foto und Video so ungefähr, dann kann man das machen, da muss man sich aber vorher gut überlegen, ob man das möchte. So, und da kann ich jeden verstehen, da jede verstehen, die sagt, nee, ich kann gerne meine Geschichte erzählen, aber das möchte ich nicht. So, andere möchten es, weil sie sich dazu entscheiden und dann ist das gut, dann wird das wahrscheinlicher, dass so eine Geschichte überhaupt veröffentlicht werden kann. Aber das ist halt manchmal echt eine große Abwägung und schwierig. Und dann ist es natürlich so, dass es Leute gibt, die sagen, okay, wenn ich jetzt hier erzähle, dann breche ich hier mein NDA, meine Verschwiegenheitsvereinbarung. Wenn ich erzähle, dann hat vielleicht mein nächster Arbeitgeber den Eindruck, boah, erzählt er bei mir auch. So, ne? Also das wägen Leute halt einfach für sich ab. Und das ist, jede Situation ist individuell. Also das war zum Beispiel auch, als wir damals diese Reichelt-Geschichte gemacht haben und dann halt für uns entschieden haben, gehen wir jetzt hier aus dem Verlag weg, erzwingen wir die Veröffentlichung woanders und kündigen dann später vielleicht, treten wir gegen unseren Arbeitgeber öffentlich auf. Das war damals für uns eine relativ klare Entscheidung, aber auch, weil wir eine recht privilegierte Position haben. Es gibt nicht so unglaublich viele investigative JournalistInnen in Deutschland. Wir waren schon dafür bekannt, dass wir solide Arbeit machen. Wir haben im digitalen Raum gearbeitet in Berlin, wo es viele verschiedene Möglichkeiten gibt zu arbeiten. Ich war jetzt nicht irgendwo in einer Lokalredaktion in Baden-Württemberg mit einem noch nicht abbezahlten Einfamilienhaus und es gibt nur den einen Verlag. So, ne? Und solche Sachen, das überlegt sich ja jeder für sich dann. Und das ist nur was wir begleiten können und wo wir die Leute halt auch bewusst nicht zu irgendwas drängen, sondern ihnen nur versuchen, deutlich zu machen, was ist der Weg, wenn es in diese Richtung geht.
Ja. Gibt es eigentlich einen Themenbereich, wo du persönlich unbedingt mal rein wollen würdest? Also das Thema Cum-Ex mit dem Bundeskanzler. So, da mal so richtig neue Erkenntnisse liefern. Oder, weiß ich nicht, irgendwie, was hat Jogi Löw in der Kabine erzählt nach dem WM-Sieg 2014? Irgendwas, also wenn du es dir aussuchen könntest, die komplette breite Range, wo würdest du gerne nochmal, oder darfst du es gar nicht sagen, weil dann sind die Leute in dem Bereich schon aufmerksam.
Manchmal ist es ja gar nicht schlecht, wenn die Leute so ein bisschen aufgewirbelt werden und wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen rumlaufen und dann fällt vielleicht was raus. Ich habe, glaube ich, nur eine langweilige Antwort. Ich habe jetzt nicht die eine Traumgeschichte, die seit 20 Jahren bei mir im Hinterkopf ist, die so konkret ist, dass ich sie dann auch im Zweifel hier erzählen könnte. Ich würde halt wirklich sehr gerne noch sehr viel mehr im Klima- und Umweltbereich machen. Was ich mir immer wieder vornehme, wo wir auch in den Teams insgesamt stärker natürlich drauf gucken, hat sich auch schon einiges getan. Da würde ich gerne noch viel mehr irgendwie für pushen und auch selber machen. Dann ist es halt natürlich so, dass es dann oft im Alltag so ist, dass dann Dinge an einen herangetragen werden oder sich ergeben oder man entwickelt in Gesprächen Sachen, die dann nicht genau in dem Bereich liegen, den man eigentlich von der Grundhaltung her stärker pushen würde, die einen dann aber doch in Beschlag nehmen. Also ich hatte bis Ende Mai nicht geplant, in diesem Jahr über Rammstein und Till Lindemann zu berichten. Und dann hat es irgendwie meine zweite Jahreshälfte ziemlich stark dominiert, auch mit zahlreichen presserechtlichen Verfahren, die dann aufgelaufen sind und so. Das kommt dann halt manchmal so. Aber grundsätzlich feiere ich jede gute Umwelt- und Klimarecherche und würde da gerne noch viel mehr machen.
Ja. Du hast gerade nochmal Till Lindemann angesprochen. Wahrscheinlich ist das auch das Thema, was die meisten Hörerinnen und Hörer irgendwie so am Rande mal mitgekriegt haben. Lass uns vielleicht da nochmal zwei, drei Sätze zu sagen. Ich habe jetzt verstanden, eben aus der Frage, mit euren Informanten geht ihr, ich sag mal so, fürsorglich um, ihr betastet euch daran, ihr erklärt denen, was passiert und im Zweifel gebt ihr halt auch keine Informantennamen raus. Ja? Also da kann sich jeder sicher sein, wenn ich dir jetzt sage, Mensch, hier Informationen, Olaf Scholz hat fast eine Glatze, dann sagst du, Michael, ich werde nie sagen, dass es von dir kommt und dann geht das auch nicht raus.
In dem Fall hätten wir das Glück, dass es genug andere Quellen gibt, die mir das bestätigen können, dann bräuchte ich dich nicht als.
Na, shit. Aber wenn wir das mal nochmal umdrehen, ich habe mal irgendwann gelernt, dass Staatsanwaltschaften zum Beispiel auch die Aufgabe haben, einerseits ihre Targets in Anführungsstrichen zu gucken, ist da eine gewisse Schuld da, auf der anderen Seite auch nach entlastenden Beweisen zu suchen. Also ein Staatsanwalt ist entgegen der landläufigen Meinung nicht dafür da, den Angeklagten so schnell wie möglich in den Knast zu stecken, sondern er ist dafür da zu gucken, ist jemand schuldig? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Habt ihr so eine Herangehensweise auch? Also wenn ihr jetzt auf jemanden zum Beispiel wie Till Lindemann draufschaut, guckt ihr auch, das wird erzählt, das klingt auch alles plausibel, aber was spricht eigentlich dagegen? Vielleicht ist er doch einfach irgendwie ein netter Kerl und alles, was da erzählt wird, ist eigentlich die Kunstfigur des Rammstein-Sängers sozusagen und im privaten, normalen Leben ist der immer nett und höflich und hält die Tür auf.
Ja, absolut. Also ich glaube, da muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, dass wir grundsätzlich nach allen Erfahrungen, nach allen Informationen erstmal gucken. Also wir haben auch ganz am Anfang, das war jetzt eine besondere Sache, dass wir da gesagt haben, wir gehen an die Öffentlichkeit und fragen Menschen, ob sie uns was dazu erzählen können. Wie du sagst, dann wussten von der ersten Sekunde wussten alle gleichzeitig Bescheid, von Till Lindemann bis zu möglichen Frauen, die mit uns sprechen wollen. Und da haben wir es ja ganz bewusst offen formuliert und gesagt, falls jemand Erfahrungen gemacht hat mit Rammstein, bitte meldet euch bei uns und nicht, oh, sie haben ganz schlimme Erfahrungen gemacht, die wollen wir hören, oder sie haben das gleiche erlebt wie Shelby Lynn, also bitte melden sie sich bei uns, sondern wirklich, haben sie Erfahrungen mit Rammstein und oder Till Lindemann gemacht, ich habe jetzt nicht genau ein Wortlaut im Kopf, dann melden sie sich doch bei uns, wir würden gerne sprechen. Und es haben sich auch verschiedene Menschen gemeldet, natürlich, sowohl Menschen, die gesagt haben, es war alles super, als auch Menschen, die gesagt haben, ja, ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, hätte ich mir irgendwie anders gewünscht, aber war jetzt auch keine super dramatische Erfahrung, bis zu Menschen, die gesagt haben, nee, das war für mich richtig schlimm. So, und das ist erstmal das Erste, dass man versucht, so alles sich anzuschauen. Und dann ist aber natürlich am Ende die Frage so, was ist relevant? So, und wir hatten, ich glaube, bei Hard Aber Fair gab es irgendwann mal einen Kommentar von Thomas Stein, diesem ehemaligen Musiker, der dann sagt so, ja, okay, wenn das irgendwie 100 Frauen waren, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber da sind 100.000 auf dem Konzert, ja, mein Gott, so, ne, was ist die Quote? So, und so gucken wir natürlich nicht drauf, sondern wir sagen schon, ja, wenn es Menschen gibt, die von Problemen berichtet haben, und dahinter steckt zusätzlich auch noch eine mögliche Struktur, dann ist das für uns relevant. Auch wenn 100 Frauen sagen, hey, das war für mich total der schöne Abend, aber es gibt halt Menschen, die dieses System beschreiben, dieses Rekrutierungssystem beschreiben, die auch erklären, was sie daran problematisch finden. Und in der Spitze gibt es sogar noch Menschen, die sagen, für mich war das problematisch aus dem und dem und dem Grund, dann ist es für uns natürlich relevant. Und dann kommt aber der zweite Aspekt ins Spiel, dass wir sagen, ja, wir können aber jetzt nicht einfach aufschreiben, was uns irgendwer erzählt hat, sondern wir prüfen das Punkt für Punkt genau ab. Wir wollen halt schauen, gibt es dafür Anknüpfungstatsachen? Haben andere Menschen das erlebt? Gibt es Fotos? Gibt es Videos? Gibt es Menschen, die kurz danach davon erzählt bekommen haben? Tagebucheinträge, Screenshots von WhatsApp-Gruppen, was auch immer, all das. Tragen das zusammen und schauen, haben wir so viel, dass wir das Gefühl haben, da, das ist genug, um das erstens presserechtlich zu begründen, dass man das so darf, auch veröffentlichen darf. Und zweitens aber auch, glauben wir als Redaktion, ist so viel zusammengekommen, sind wir überzeugt davon, dass das eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass das stimmt, dass wir diesen Verdacht berichten dürfen. Das Gute daran ist ja, wenn wir einen Verdacht berichten, ist es, selbst wenn sich später herausstellt, dass der Verdacht nicht zutrifft, aber wir haben alle Erfordernisse erfüllt, die eine Verdachtsberichterstattung braucht, ist es trotzdem okay. Na, weil eine Verdachtsberichterstattung beinhaltet ja schon, es ist nicht 100% sicher, ob es stimmt, aber die Wahrscheinlichkeit und all die Belege, die zusammenkommen, machen die Wahrscheinlichkeit so groß, dass eine Berichterstattung gerechtfertigt ist. Und so gehen wir natürlich dann auch vor. Und da ist dann halt zum Beispiel dieses Instrument der eidesstattlichen Versicherung. Also eine Frau unterschreibt ein Dokument und sagt, ich versichere an Eidesstatt mit Unterschrift, dies ist so, hat so stattgefunden. Das ist ein wichtiges Instrument, weil wenn wir das dann später in einem presserechtlichen Verfahren vor Gericht vorlegen, dann kann die Frau bestraft werden, auch empfindlich bestraft werden, wenn sie gelogen hat. Und es zeigt uns wiederum, die Glaubwürdigkeit dieser Frau ist erhöht, wenn sie das Risiko auf sich nimmt, da quasi eine eidesstattliche Versicherung abzugeben, weil wenn sie lügt, dann fliegt sie möglicherweise auf. Und das sind also Aspekte, wo wir quasi dann gucken, hier ist die eine Seite der Waage, hier ist die andere Seite der Waage. Und wenn wir am Ende wirklich sehr viel auf der einen Seite haben und das Gefühl haben, nee, das ist, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich für uns hoch genug, dass wir sagen, nee, das veröffentlichen wir jetzt, weil wir glauben, da ist ein strukturelles Problem beschrieben, dann machen wir das auch. Aber da gibt's schon eine Reihe von Dingen, die halt erstmal da, die auf dem Weg dorthin passieren, um es mal so zu formulieren.
Ja, du hast gerade das Stichwort Verdachtsberichterstattung genannt. Magst du das nochmal erläutern? Ich habe so verstanden, wenn mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der Umstand, über den ihr berichtet, wahr ist, könnt ihr darüber berichten, auch wenn ihr es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen könnt. Anders als ein Staatsanwalt oder ein Richter das tun sollte dann.
Ja, selbst da ist es ja so, dass man auch nicht immer, ne, da wird ja am Ende auch nach Wahrscheinlichkeit gegangen, aber ich bin jetzt auch kein Jurist, deswegen würde ich mich da jetzt nicht länger zu auslassen. Was aber bei uns wichtig ist, ist, dass es halt bestimmte Anforderungen gibt an die Presse, um diese Dinge machen zu können, damit es halt einfach eine faire Berichterstattung möglich ist. Dazu gehört einmal das, was ich gerade beschrieben habe, dass man möglichst viele Belege zusammensucht, Anknüpfungstatsachen oder Beweistatsachen kann man das auch nennen, wo man dann in der Gesamtsicht sagt, okay, da sind wirklich irgendwie viele Anknüpfungspunkte da, um zu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das tatsächlich passiert ist. Dann ist das öffentliche Interesse einfach wichtig. Ist das wirklich was, was die Leute zu interessieren hat? Ist das was, was ein strukturelles Problem aufzeigt, wo vielleicht auch viele Leute von betroffen sind oder möglicherweise von betroffen sind? Und wie wirkt sich das auch auf gegen das private Schutzinteresse der Person? Gerade im MeToo-Bereich ist es einfach kompliziert, weil es da schnell in private Dinge geht. Da muss man halt schauen, auch in diesem Fall war es so, wie prominent ist die Person und hat sich die Person vielleicht im Vorfeld auch schon dazu geäußert. Till Lindemann hat halt sehr viel, wir nennen das Selbstöffnung, eine sehr große Selbstöffnung vorgenommen, indem er sehr häufig über seine Sexualität auch gesprochen hat, teilweise Videos eingeblendet hat, war ja auch breit in der Presse, wo er Oralverkehr hatte mit Frauen, hat auf Konzerten gezeigt. Das waren alles Dinge, die natürlich dann in der Abwägung dazu geführt haben, zu sagen, nee, der Schutzraum ist nicht mehr so groß, wenn man so viel schon selbst öffentlich gemacht hat. Und dann kommt dazu, dass man natürlich all das, was man berichten möchte, die Person auch vorher der Person vorlegt und sagt, das und das und das sind Dinge, die uns zugetragen wurden, sind Belege, die wir gesammelt haben. Was sagen Sie dazu? Stimmt das so? Damit man auch sagen kann, okay, wenn die Person eine gute Erklärung dafür hat oder ähnliches, dass man das dann halt doch nicht berichtet. Oder wenn sie nicht so gute Erklärungen hat oder keine Erklärung hat oder gar nicht darauf antwortet, dass man zumindest die Perspektive der Person mit einbringen kann in die Berichterstattung und damit sich die Leser dann ihr eigenes Bild machen können. Und dann ist eigentlich der letzte Punkt wichtig, dass man halt diese Berichterstattung, die man dann macht, auch nicht vorverurteilend macht. Dass man halt nicht irgendwie oben drüber schreibt, hier ist der Täter, sondern dass man halt sagt, okay, es ist halt eine Unschuldsvermutung, es ist eine Verdachtsberichterstattung, hier gibt es Belege dafür. Die Anwälte von Person XY sagen aber Folgendes und es gibt bisher kein Verfahren oder ähnliches. Oder? Und das sind alles Punkte, wenn man die beachtet, dann hat man die Möglichkeit, über Dinge zu berichten, die nicht schon gerichtlich ausgeurteilt wurden. Was ich wichtig finde für eine Gesellschaft, weil sonst sind wir am Ende die Stenografen im Gerichtssaal. Aber es gibt ja ganz viele andere Sachen, die strafrechtlich vielleicht keine Relevanz haben oder nicht so relevant sind, dass sie von den Staatsanwaltschaften regelmäßig aufgegriffen werden, die wir aber trotzdem als Gesellschaft diskutieren sollten.
Ja. Da habt ihr auch eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Ne? Also auch dann auch tatsächlich irgendwie einzelnen Menschen gegenüber, deren Karriere gegebenenfalls dann den Bach runtergeht, deren Ehe irgendwie den Bach runtergeht, deren, die dann irgendwie teure Anwälte beauftragen müssen und hinterher pleite sind oder was auch immer. Weil bei vielen Fällen, ich glaube, wenn man jetzt mal draußen auf der Straße unterwegs ist und nach Till Lindemann und Julian Reichelt fragt, da ist die öffentliche Meinung sozusagen, die ist, glaube ich, relativ fix. Und das Thema Unschuldsvermutung und so, das kommt dann in der Öffentlichkeit wahrscheinlich nur so bedingt vor. Das ist schon auch, ist das was, wo du dann auch sitzt und sagst, Mensch, irgendwie kann ich es dem oder der antun, in Anführungsstrichen, ich schlafe nochmal eine Nacht drüber und entscheide es erst morgen früh.
Ja, oder auch zwei Nächte. Also aber andererseits ist es natürlich auch so, uns wird da manchmal so von Anwaltskanzleien oder auch anderen möglicherweise vorgeworfen, ja, die machen das für die Quote, die machen das für die Klicks, die hauen die Sachen raus, die beschuldigen irgendwelche großen Leute, weil sie wissen, das verkauft sich oder ähnliches. Ich persönlich habe da irgendwie nicht viel von. Ich kriege jeden Monat das gleiche Geld, egal wie jetzt was geklickt oder verkauft wird. So das und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir sehr, sehr, sehr viele Sachen recherchieren oder sehr, sehr viele Leute uns Informationen mitteilen, die wir nicht veröffentlichen. Es ist ja nicht so, als würde ich jede Geschichte, die mir jemand per E-Mail schickt, dann irgendwie ins Internet schmeißen. So, dann würde ich sehr, sehr viel mehr veröffentlichen. Ich habe, also, wenn wir jetzt über einen speziellen Bereich MeToo sprechen, gibt es natürlich unglaublich viele Menschen, die sich dann auch nach dieser Berichterstattung bei uns gemeldet haben, mit konkreten Vorwürfen, gegen konkrete Personen. Da ist nichts bisher veröffentlicht, weil es einfach aufwendig ist und weil man immer abwägen muss und mal gucken muss, wie viel ist dann überhaupt da. Und vielleicht veröffentlichen wir nächstes Jahr wieder die eine oder andere Geschichte. Aber das ist halt dann wirklich ein langer Prozess. Und dann würde ich in der Abwägung halt auch sehen, ja klar, muss man gucken, dass man nur Geschichten macht, bei denen man eine hohe Wahrscheinlichkeit sieht, dass diese Verdachtsberichterstattung nicht nur rechtlich aufrecht erhalten bleibt, sondern halt auch gerechtfertigt ist und man da niemanden in die Öffentlichkeit zerrt, der es nicht verdient hat. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die betroffen sind, wenn man ein System erkennt, wenn man merkt, da leiden Menschen möglicherweise seit Jahren drunter, möglicherweise leiden in Zukunft noch mehr Menschen, wenn niemand jemals öffentlich darüber spricht. Und da spreche ich nicht über den Fall Till Lindemann und die Berichterstattung über Till Lindemann, sondern allgemein über diesen Bereich. Dann ist es vielleicht auch, das muss man natürlich auch mitbedenken. So, man sagt, wenn man jetzt sagen würde, mein Ziel ist es, niemals jemanden in die Öffentlichkeit zu stellen, bei dem möglicherweise irgendwann herauskommt, die Verdachtsberichterstattung hat so nicht gestimmt, dann darf ich keine Verdachtsberichterstattung mehr machen. Und dann stehen aber alle Menschen, denen schlimme Sachen passieren, da ohne Berichterstattung. Was machen sie dann? So, also es ist, ich glaube, dass man da halt eine sehr, sehr gute Abwägung einfach finden muss. Und das ist unser Job und den versuchen wir sehr ernst zu nehmen, genau wie du sagst.
Ja, also ich persönlich glaube, dass das einen, also dass euer Job sehr, sehr viele Herausforderungen hat. Und ja, da, wenn ich versuche, mich in eure Köpfe hineinzusetzen, diese Verantwortung für dann auch, ich nenne sie mal die Targets, die man da hat und alles, was da drumherum ist, also die sind ja auch in einem Konstrukt, also in der Band zum Beispiel, ist ja nicht nur ein Sänger, sondern es ist eine komplette Band mit Familien drumherum, die da auch in irgendeiner Form mit betroffen sind. Der Konzertveranstalter, die Plattenfirma, die Leute, die da arbeiten. Also es ist sehr weitreichend und ehrlicherweise, ich würde jetzt nicht jede dieser Entscheidungen treffen wollen. Also da, ja, Hut ab vor der Verantwortung, die er da auch tragt. Ich wollte jetzt aber auch nicht irgendwie hier den speziellen Fall verteidigen. Ja, also ja. So war es nicht gemeint, sondern das kann man ja auch. Ja, also wir haben vorhin über Uli Hoeneß gesprochen, auch Uli Hoeneß, der Fall hat ja auch Impact nicht nur auf Herrn Hoeneß persönlich, sondern um das Ganze drumherum. Also spannen wir da den Bogen mal ein bisschen weiter. Gibt's rote Linien, also themenmäßig rote Linien, wo ihr sagen würdet, darüber würden wir nie berichten, weil das ist irgendwie Privatsache der Leute und das kann man irgendwie kacke finden oder nicht, aber also solange es nicht strafrechtlich relevant ist, gibt es da irgendwie was?
Ja, also es gibt ja ganz viele Themen, die überhaupt keine öffentliche Relevanz haben. Also wenn er, wie du sagst, wenn irgendwer ein Arschloch ist, ist ein Arschloch. Solange der Leute nicht irgendwie massiv drunter leiden, der nicht in irgendeiner großen Machtposition ist, regelmäßig da irgendwie viele Leute von ins Unglück gestürzt werden. Ganz, ganz viel ist natürlich einfach privat. So, und das ist dann, vielleicht gibt es auch, es gibt auch Sachen, die viele Leute interessant finden, weil es irgendwie Gossip ist, weil es irgendwie Schmutz ist, den man rausholt, der aber überhaupt gar keine strukturelle Relevanz hat, wo es überhaupt nicht darum geht, dass da irgendwie Leute drunter leiden und vor allem nicht viele Leute drunter leiden. Das ist überhaupt nicht unser Geschäft. Das ist auch nicht das, was wir machen. Das ist dann im Zweifel für den Boulevardjournalismus spannend, so, dann müssen die sich damit auseinandersetzen, ob sie das irgendwie gerechtfertigt kriegen, presserechtlich da was zu veröffentlichen, aber das hat nichts mit dem zu tun, was unsere Aufgabe ist.
Ja, das heißt, wenn Christian Lindner 47 Porsches in der Garage stehen hat, dann würdet ihr nicht drüber berichten. Wenn Gregor Gysi 47 Porsches in der Garage stehen hat, dann könnte man schon mal eher darüber berichten, weil der ist ja eher so der Politiker der kleinen Leute. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel.
Ja, wenn Christian Lindner 47 Porsches in der Garage stehen hätte, würde ich mich fragen, wer die bezahlt hat. Und dann wäre vielleicht das eine Recherche. Aber jetzt der Fakt an sich wäre halt im Zweifel, ja okay, hat jemand halt 47 Porsches in der Garage, das ist im Zweifel Neiddebatte, aber zu fragen, von wem das Geld dafür kommt, das fände ich natürlich interessant.
Ja, okay. Kommen wir nochmal zu dem ganz zu Anfang Ausgangspunkt hin, als du sagtest, euer damaliger Arbeitgeber wollte die Reichelt-Recherche nicht so gern veröffentlichen. Ich habe mich gefragt, also dass das aufwendig ist, was ihr macht, ist ja auch das war selbst für mich irgendwie erkennbar, dass das als Einzelprojekt sozusagen nicht refinanzierbar ist an vielen Stellen. Ich glaube, das ist auch total klar, auch ja, wenn der Spiegel veröffentlicht und dann mal, weiß ich nicht, 50.000 Hefte mehr verkauft an dem von dieser einen Ausgabe, wird das nicht monatelange Recherche von dem ganzen Team bezahlen können. Was glaubst du, warum die Medienhäuser das trotzdem machen? Also gerade ja auch privatwirtschaftliche Medienhäuser. Warum haben die trotzdem ein Interesse daran, solche Investigativteams zu finanzieren?
Also erstmal hoffe ich natürlich, dass viele Verleger ein grundsätzliches Interesse daran haben, mit ihrem Journalismus auch einen Impact zu haben und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen und eine Verantwortung und allein dadurch schon sagen, okay, Recherche ist wichtig, das ist einer der zentralen Bestandteile des Journalismus, neben wir wollen über aktuelle Sachen informiert werden und wir wollen miteinander diskutieren, wie wir als Gesellschaft leben wollen, ist irgendwie Recherche für mich einer der, wenn nicht der zentrale Aspekt, den wir im Journalismus haben. Und dann kommt natürlich dazu, dass wir, das ist zumindest meine persönliche Ansicht, seit Jahren in einer Informationsüberflutung leben, in der Medien und Influencer und Privatpersonen einfach mehr oder weniger, bei vielen Leuten glaube ich, mehr oder weniger gleichwertig in Feeds gespielt werden. Es gibt natürlich immer noch Leute, die ganz bewusst Medien ansteuern, diese lesen, sich darüber informieren, aber ich glaube, es wird weniger. Und da ist es meiner Ansicht nach total essentiell, eigene Inhalte, eigens recherchierte Inhalte, nicht nur Nachrichtenagenturen, nicht nur, was hat heute auf der Pressekonferenz stattgefunden, nicht nur, ich habe hier schnell mal, also es gibt ganz tolle Kommentare, ganz tolle Essays, ganz tolle, ganz tollen Journalismus, aber es gibt halt auch einfach, ich habe heute mal schnell aufgeschrieben, was ich mir ausgedacht habe, Kommentare auf irgendwelchen Webseiten. So und all diese Dinge, die sind halt einfach weniger wert geworden in den vergangenen Jahren. Und ich glaube, dass natürlich gibt es immer verschiedene Optionen, sich zu finanzieren, aber wenn ich als Medium ernst und wahrgenommen werden will, auch mittelfristig, auch langfristig eine Marke sein will, wo Leute ja nicht unbedingt immer für den einzelnen Inhalt bezahlen, sondern auch dafür, dass sie sich als Unterstützer, Fan, Teil dieser Marke begreifen, da ist es, glaube ich, von unschätzbarem Wert, ehrlich gesagt, dass man alle paar Wochen oder Monate eine richtig große Geschichte hat, wo Leute das Gefühl haben, nee, da hat mein Medium auch für mich gekämpft, hat für uns als Gesellschaft einen Wert gehabt, was nochmal über das hinausgeht, was ich tagtäglich vielleicht lesen kann.
Ehrlicherweise wäre das auch meine Vermutung gewesen, dass man sogenannte Leuchtturmprojekte oder Leuchtturmstories jeweils auch hat und sagen kann, dann das sind wir und sagen wir so ein Spiegel kriegt dann ein paar mehr Abonnenten, die bleiben dann auch längerfristig und kaufen nicht nur das eine Heft, aber auch Werbekunden finden sowas ja gegebenenfalls spannend, in einem Umfeld zu sein, was eine gewisse Marke hat oder ja, am Ende des Tages kaufen Fans dann die Produkte
dieser Medienhäuser. Ja, und auch im Öffentlich-Rechtlichen ist es ja eine ganz große Diskussion, gesellschaftlicher Wert, wir finanzieren alle das Programm. Was für eine Art von Programm wollen wir, wie viel wollen wir finanzieren, so, und dann zu sagen, nee, aber wir machen Geschichten, die macht uns kaum noch jemand, wir investieren in ein Programm, was uns allen gut tut, egal ob du es jetzt ausführlichst konsumiert hast, ob du die Doku gesehen hast oder nicht, aber diese Diskussion ist nur da, weil wir diese Recherche investiert haben, das ist, glaube ich, total zentral.
Ja, da kann ich nur zustimmen und sagen, danke, Daniel Drepper, dass du hier meinen vielleicht auch manchmal ein bisschen kreuz und quer gesprungenen Fragen da so gut Rede und Antwort gestanden hast. Ich finde ja, habe ich zu Beginn schon gesagt, ich finde Journalismus wichtig und ich finde die vierte Gewalt wichtig und ich fände es gut, wenn ihr den Mächtigen, weniger Mächtigen und allen, die irgendwie in der Gesellschaft hier so ein Stück weit ja Richtung vorgeben, in welchem Lebensbereich auch immer, dass ihr denen auf die Finger schaut und im Zweifel auch mal auf die Finger haut. Vielen Dank.
Danke für die Zeit und für das sehr nette Gespräch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank! Viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.